Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Mittwochabend, Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend und hallo zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Die Zahlen zur deutschen Wirtschaft sind alarmierend. In vielen Bereichen schmiert Deutschland ab. Unternehmen gehen pleite, der Mittelstand kämpft, auch die großen Unternehmen müssen Stellen abbauen. Wie kriegen wir die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs? Wo läuft es sogar besser als der Trend? Bei uns ist heute die Frau, die mit dem Sachverständigenrat für gesamtwirtschaftliche Entwicklung die Regierung berät, die auch unbequeme Wahrheiten anspricht. Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Frau Professor Monika Schnitzer. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ich freue mich.
Frau Professor Schnitzer, wenn Sie unterwegs sind, auf Reisen, wie heute oder sonst irgendwie, mit dem Taxi auch mal fahren, wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr, was die deutsche Wirtschaft angeht?
Es sind schon viele besorgt und denken sich, ist mein Arbeitsplatz noch sicher, wird das noch gut gehen? Und gleichzeitig gerade in der aktuellen Krise, wo die Ölpreise so gestiegen sind, die Gaspreise und an der Tankstelle die Preise so gestiegen sind, da hat man den Eindruck, die Menschen sagen gar nicht, da hat sich was verändert. Da müssen wir jetzt wirklich überlegen, wie wir da gut durchkommen. Sondern sagen höchstens, da soll uns mal gefälligst der Staat helfen, dass das alles nicht so schlimm kommt für uns.
Ja, da werden natürlich auch andere Beispiele, andere Länder werden da schnell mal genannt, wo es halt günstiger ist mit dem Sprit. Über das Thema Tankrabatt werden wir gleich noch sprechen. Aber was entgegnen Sie dann dem Taxifahrer, der sagt, oh, wie wird das weitergehen mit der deutschen Wirtschaft?
Naja, ich sage, wir müssen uns zusammenreißen, wir müssen innovativer werden, wir müssen die Wirtschaft weiterentwickeln. Mhm. Wir können uns nicht auf dem ausruhen, was die letzten Jahrzehnte unser Geschäftsmodell war. Da haben sich andere Länder weiterentwickelt, die ziehen aktuell an uns vorbei. Da müssen wir gut aufpassen, dass wir das nicht versäumen.
Welche Lösungen Sie da möglicherweise auch im Angebot haben, darüber werden wir heute sprechen. Auch über Exportwirtschaft, auch über Bürokratie, Tankrabatt habe ich schon angesprochen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Ich freue mich auch.
Bei uns heute Abend die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Frau Professor Monika Schnitzer, über ihr Leben, über ihre Schaffenskraft, über ihren Beruf natürlich oder über die Arbeit im Wirtschaftsweisenrat, jetzt Bernd Fuhrmann und Antje Althoff.
Hohe Energie- und Spritpreise, steigende Inflation, Spannungen in der ganzen Welt. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und stellt die Politik vor große Herausforderungen.
Wir haben in den letzten Jahren zu stark von der Substanz gelebt.
Ideen sind gefragt, Pläne müssen her, am besten schnell, effizient und unbürokratisch. Genau da kommen diese fünf ins Spiel, die sogenannten Wirtschaftsweisen, die der Bundesregierung mit ihrer Expertise zur Seite stehen. Unabhängig und sachlich. Den Vorsitz hat seit 4 Jahren diese Frau, bekannt für ihre klaren Analysen und oft kritischen Worte.
Es ist keine gute Idee, jetzt im großen Stil alle zu entlasten. Selbst wenn man sich einfach mal nur diese Akteure anschaut, macht das einen miserablen Eindruck.
Es ist in der Tat, glaube ich, etwas Augenwischerei, was man hier betreibt.
Ihre Position, mehr Reformen, weniger Symbolpolitik, ihre Sicht immer gefragt.
Wir sprechen mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer,
Ökonomin an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Guten Abend.
Das sagen wir jetzt auch und begrüßen Professorin Monika Schnitzer.
Um das einordnen zu können, wer bestimmt die Zusammensetzung des Rates der Wirtschaftsweisen?
Das bestimmt die Bundesregierung. Da verständigen sich Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium. Jedes Jahr wird jemand entweder neu berufen oder verlängert. Das ist also sozusagen überlappend.
Sie wurden auch gerade verlängert bis 2030.
Ich wurde letztes Jahr gerade noch mal verlängert, genau. Und das heißt, das hängt dann schon von der politischen Zusammensetzung ab. Wer gerade an der Regierung ist, der sucht sich das dann entsprechend aus.
Und wie läuft die Beratung der Regierung? Geht es da nur allein um das Herbstgutachten, das Sie rausgeben? Es gibt auch den Zwischenbericht im Frühjahr, der jetzt am 18., glaube ich, rauskommt.
Ende Mai
kommt er raus. Geht es da nur um die Gutachten oder findet auch eine aktive Beratung statt?
Es findet sehr viel Austausch statt. Das heißt, es gibt offizielle Anhörungen, da hat man offizielle Termine. Aber es gibt natürlich auch zwischendurch Austausch, je nachdem, was gerade die Lage ist, ob gerade irgendein Thema ansteht. Das heißt, da gibt es auch auf der Arbeitsebene, also auch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter reden auch mit der Arbeitsebene in den Ministerien. Es gibt also sehr viel Austausch. Also an der aktuellen Krise hat ja die Regierung keinen Anteil. Dass es jetzt einen Krieg gibt im Iran, hätte man Trump davon abhalten können. Ich glaube, das wäre sehr schwer gewesen. Man sagt ja jetzt schon, war vielleicht keine gute Idee. Und trotzdem macht er das. Insofern also, nein, das kann man jetzt nicht der Regierung anlasten. Was man schon trotzdem sagen muss, ist, es sind ja viele Reformen vorgesehen und von denen ist noch nicht viel zu sehen. Was man bisher gemacht hat, hat eigentlich eher zu mehr Ausgaben geführt als zu weniger Ausgaben. Und die richtigen Strukturreformen, die stehen noch aus.
Wenn wir als Bevölkerung immer wieder hören, jetzt liegt es an der Ölkrise, Stichwort Iran. Dann liegt es am Ukraine-Krieg, dann liegt es an den Zöllen, dann liegt es an was weiß ich nicht. Es kommt ja immer eine Begründung, woran es liegt. Einfaches Beispiel, im Januar, also schon vor der Iran-Krise, lag das Wirtschaftswachstum ja auch nach unten korrigiert schon wieder bei nur 1%. Das heißt, die Situation war ja gar nicht viel besser. Ist das also doch irgendwo eine hausgemachte Krise?
Am Ende ist es natürlich eine hausgemachte Krise, wenn man jetzt mal von diesem Ölpreisschock gerade absieht. Denn was wir erleben, ist, dass wir nicht mehr so gut in unseren Exporten sind. Wir sehen eine Industrie, die nicht mehr so innovativ ist, die mit ihren Produkten nicht mehr so konkurrenzfähig ist. Das liegt an Arbeitskosten, das liegt an zu geringer Produktivität und an zu wenig Innovation. Also insofern ist das auch hausgemacht.
Ja. Liegt es auch an den hohen Energiekosten für die Unternehmen, die die Produktion nicht mehr wettbewerbsfähig macht?
Ja, wir haben hohe Energiekosten und vielleicht ist das ein Moment, wo wir sagen müssen, wir haben uns auch zu sehr abhängig gemacht von Energien. Erst war es das günstige Gas aus Russland, das ist weggefallen. Jetzt haben wir sehr teures Gas, Flüssiggas, LNG, was wir besorgen. Und zum Teil aus Katar, das fällt jetzt auch gerade weg. Wir haben immer noch die Abhängigkeit von Öl, die auch nicht ganz auszuschließen ist. Aber wir hatten ja jetzt bei der Regierung gerade diesen Schwenk hin zu, verlangsamen wir das mal mit den Erneuerbaren, machen wir es ein bisschen langsamer, setzen wir ein bisschen länger noch auf die fossilen Energieträger. Und wenn ich eines dieser Krise jetzt vielleicht abgewinnen kann, dann die Hoffnung. Vielleicht merkt man, das war keine gute Idee.
Wenn wir das Thema Energie einmal stärker beleuchten für die Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, dann müsste man doch aus Sicht der Unternehmen, da gibt es ja ganz viele, die diese Meinung vertreten, sagen, Reaktivierung der Atomkraft, möglicherweise auch eigene Gasfelder, Lüneburger Heide, anzapfen, da sind ungeheure Gasvorkommen. Warum passiert da nichts in der Richtung?
Also Reaktivierung der Atomkraft würde uns kurzfristig überhaupt nicht helfen, bis man eine Atomkraft hier ans Laufen bringt. Das wird 10 Jahre dauern und es ist unglaublich teuer. Wir hätten auch gar nicht mehr die Fachkräfte, wir haben gar nicht mehr die Ausbildungsgänge an den Universitäten. Die Betreiber selber haben momentan kein Interesse geäußert. Die sagen selbst, das ist ihnen zu teuer. Also insofern, das würde das Problem nicht lösen. Es wäre nicht günstiger. Man muss stattdessen auf andere Themen setzen. Man muss beispielsweise schauen, dass man jetzt wirklich die Energienetze ausbaut, damit man die Erneuerbaren, die man produziert, auch wirklich immer nutzen kann. Dass man die nicht abregeln muss, wenn mal zu viel Wind bläst. Ja. Man muss die Vernetzung zum Ausland besser herstellen, damit man nutzen kann.
Atomstrom importieren kann?
Ja, zum Beispiel, wenn es notwendig ist, dann mal importieren kann. Oder aus Spanien mal, wenn da die Sonne mehr scheint. Oder aus Skandinavien, wo man vielleicht Wasser besser speichern kann als Vorratshaltung. Also man muss an diesen Themen arbeiten, ja.
Nun ist ja immer noch nicht geklärt, die Versorgungssicherheit, die permanente Versorgungssicherheit mit Energie. Wind und Solar sind natürlich angestrebt, die Transformation in die erneuerbaren Energien. Aber die Speicherkapazitäten sind immer noch nicht da, dass man permanent Energie zur Verfügung hat.
Ja, das ist richtig. Deswegen braucht es auch Alternativen für diese Dunkelflauten beispielsweise, wenn das gerade nicht funktioniert. Dafür braucht es weiterhin Gas. Dafür muss man auch Möglichkeiten, das könnte man durchaus auch in Deutschland machen, dauert aber auch eine Weile, bis das dann wirklich funktioniert.
Man muss es bloß mal anfangen.
Ja, man muss es endlich mal anfangen und man muss auch auf die Alternativen wie Wasserstoff beispielsweise setzen, was man ja produzieren kann in den Zeiten, wo man genug Energie hat, um es dann vorrätig zu haben für die Zeiten, wo man es wirklich braucht.
Jetzt kommen wir mal zum Thema Tankrabatt, weil wir Iran ja eben gerade auch schon hatten. Warum sind Sie gegen einen Tankrabatt?
Nun, wir sind in einer Situation, wo wir 20% weniger Öl auf dem Weltmarkt zur Verfügung haben als vor der Schließung der Straße von Hormuz. Das muss irgendwo eingespart werden. Das treibt die Preise nach oben. Momentan ist es vor allen Dingen Asien, was davon sehr stark betroffen ist. Also wir kriegen noch Öl, das war schon verladen.
Wir beziehen nicht so viel Öl aus dem Iran wie andere Länder, wie China.
Aber weil die Asiaten jetzt massive Engpässe haben, sind die natürlich bereit, mehr zu zahlen. Das treibt die Preise insgesamt nach oben, das treibt sie auch bei uns nach oben. Und wenn wir jetzt einfach die Preise hier bei uns senken, dann passen sich die Leute nicht so stark an, wie sie es eigentlich tun sollten. Davon abgesehen, dass das ja bedeutet, dass der Staat an der Stelle jetzt das subventioniert. Und die Frage ist, wer ist der Staat? Der Staat sind wir alle. Das heißt, man entlastet jetzt die Autofahrer an der Tankstelle. Aber es wird bezahlt ja von der gesamten Gesellschaft, entweder durch vielleicht irgendwann höhere Steuern oder man muss Ausgaben irgendwo anders kürzen. Alles wird vermutlich nicht passieren. Das heißt, am Ende macht man mehr Schulden und das zahlen unsere Kinder und das ist nicht gerechtfertigt.
Es gibt ja doch viele Meinungen, die sagen, guck ins Ausland. Spanien kostet E10 zum Beispiel 1,72. In Polen ist günstiger, Tschechien ist günstiger. In vielen Ländern ist es einfach günstiger, weil der Staat auch die Steuern einfach, die Aufschläge durch Steuern zurücknimmt und reduziert. Man darf ja nicht vergessen, der Staat hat momentan Rekordeinnahmen. Rekordeinnahmen der Steuern, das darf man nicht vergessen. Also wir haben kein Einnahmen. Problem. Durch die höheren Benzinpreise ist natürlich auch noch mal oben drauf was gekommen. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, jetzt habe ich ein Unternehmen zum Beispiel, das mit Fahrzeugen unterwegs ist, Lieferdienste, Handwerker etc. oder Menschen, die pendeln müssen vom Land in die Stadt zur Arbeitsstätte etc. Wenn diese Unternehmen jetzt das nicht mehr bezahlen können, dann geht ein Unternehmen möglicherweise auch bankrott, dann geht Kaufkraft verloren. Das heißt, es ist eine Kette, die da folgt.
Also lassen Sie mich das versuchen, ein bisschen einzuordnen. Erstens Rekordeinnahmen, wir haben jedes Jahr Rekordeinnahmen, weil wir mit der Inflation natürlich immer etwas höhere Preise haben. Also insofern, die Einnahmen gehen immer nach oben. Das ist also kein gutes Argument. Die Einnahmen werden für was verwendet, die sind ja schon verplant. Also wenn wir die jetzt nicht haben, muss man sagen, was man dann einspart. Und nochmal, wenn man nicht sagt, jetzt nehmen wir mal vielleicht die Erhöhung der Mütterrente zurück oder die Erhöhung der die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Alles Sachen, für die man wirklich Milliardenbeträge vorgesehen hat. Wenn man das jetzt nicht macht, dann muss man sagen, wo es sonst herkommen soll. Und am Ende wird es über Schulden gehen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt reden wir über die...
Haben wir ja schon aufgenommen, Schulden,
das müssen alles unsere Kinder
ausgegeben
bezahlen.
Wurden für Themen, die, das haben Sie auch kritisiert, Krankenhausnebenkosten, wofür sie nicht vorgesehen waren.
Nein, ganz genau. Also das alles belastet unsere Kinder und die haben schon genügend hohe Lasten, das können wir gleich noch diskutieren, was da noch alles ansteht, aber das ist jetzt auf Pump leben und das können wir jetzt nicht machen. Jetzt können wir uns fragen, wer pendelt? Ja klar, den belastet das jetzt. Aber für viele ist das jetzt kein Betrag, der sie ans Existenzminimum bringt. Nehmen wir noch mal, ich pendle 1000 Kilometer im Monat, dann 6 Liter pro 100 Kilometer, 60 Liter mehr. Preise sind gestiegen, vielleicht um 50 Cent, 30 Euro mehr. 30 Euro mehr bringt mich noch nicht ans Existenzminimum. Also jetzt muss man mal überlegen.
30 Euro mehr, das kann man natürlich so sagen. Sicherlich ist das nachvollziehbar. Aber 30 Euro mehr fehlen möglicherweise auch, die ich ausgeben kann für ein T-Shirt in der Innenstadt, worunter denn natürlich der Einzelhandel auch leidet.
Aber soll ich jetzt dieses T-Shirt schuldenfinanziert machen? Das kann nicht die Idee sein. Mhm. Und nochmal, wir reden hier über eine Belastung, die in einem Verhältnis ist, was einem auch sonst mal passieren kann. Also nehmen wir mal an, die Waschmaschine geht kaputt, dann habe ich jetzt auf einmal Kosten von 150, 200 Euro vielleicht. Das muss ich auch irgendwie stemmen können, da sage ich auch nicht, da muss mir jetzt der Staat helfen. Also jetzt an der Stelle immer gleich zu sagen, der Staat muss helfen, wo viele Menschen das tragen könnten, ich glaube, das ist der verkehrte Schritt. Die Menschen, die es wirklich nicht tragen können, denen muss man helfen. Aber denen muss man zielgenau helfen und nicht, indem man jetzt mit der Gießkanne an alle etwas gibt.
Ich frage natürlich, wie man da einen Unterschied machen kann.
Aber das ist nicht einfach, aber man kann das grundsätzlich machen. Und jetzt können wir natürlich noch reden über die Unternehmen, die betroffen sind. Ja, in der Tat, Lieferdienste, Handwerker, Transportdienste und so weiter. Für die wird das bedeuten, sie müssen die Preise erhöhen. So einfach ist das. Die Kosten sind gestiegen.
Kommt auf den Verbraucher zurück.
Und das ist genau das, was uns noch passieren wird.
Das wiederum erhöht die Mehrwertsteuereinnahmen der Bundesregierung. Das heißt, also, es gibt wieder mehr Einnahmen für die Bundesregierung.
Naja,
also für den Staat, sagen wir es mal. Ne?
Erstmal hat auch die Bundesregierung dann mit höheren Kosten zu tun. Also wir alle werden mit diesen höheren Kosten konfrontiert. Wir werden etwas mehr Inflation haben. Und das ist ja gerade das, was auf uns noch zukommt. Das werden wir aber nicht dadurch aushebeln, indem wir sagen, jetzt subventionieren wir das runter. Denn dann haben wir ja auch eine höhere Staatsschuld. Und das wird uns nicht weiterbringen.
Also das Thema ist nicht so einfach, mal eben so. Ne? Also ist wichtig, sich es da mal mit einfach, Argumenten auszutauschen.
Ja, es ist nicht einfach, ne? Aber ich glaube, wir müssen uns an der Stelle darüber im Klaren sein. Das ist keine Krise, die wir uns ausgesucht haben. Wir zahlen momentan sehr hohe Preise an ausländische Lieferanten. Das macht uns als Land ärmer. Und das werden wir auch spüren. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können nicht so tun, als ob das einfach irgendeine anonyme Person uns das übernimmt. Der Staat ist nicht anonym, der Staat sind wir alle.
Kommen wir zu einem nächsten Thema, was uns auch alle sehr quält, möchte ich fast sagen. Ein Thema, das sich angeblich alle Parteien auf die Fahne schreiben, aber offensichtlich sehr wenig passiert. Oft sogar das Gegenteil. Stichwort Bürokratieabbau. Elena Tairis mit einem Beispiel, wie Unternehmen momentan leiden.
Seit 212 Jahren ist sie in Familienhand, die Gießerei G.A. Röders in Soltau. Doch dort drinnen wird nicht nur gefertigt, sondern auch dokumentiert, gemeldet und abgenommen. Denn es gibt viel zu beachten.
Das sind die Datenschutzgrundverordnungen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist die Entgelttransparenzrichtlinie.
Jede Menge jedenfalls. In Soltau und Tschechien produziert G.A. Röders Teile aus Zink, Aluminium und Kunststoff für die Luftfahrt-, Medizinbranche und Automobilindustrie. Schnell auf Krisen zu reagieren, eine Herausforderung. Denn kleinteilige Vorschriften von Land, Bund und EU müssen an jeder Ecke des Unternehmens umgesetzt werden.
Also hier haben wir unser Gefahrstofflager. Ist ja auch gekennzeichnet und abgeschlossen natürlich. Das muss ja sein, weil hier sind ja Gefahrstoffe drin. Das ist Physiodermcreme für extrem belastete und trockene Haut. Dann haben wir hier natürlich unten dann also Reinigungsmittel, also sprich so Seifen. Die müssen auch auf Wannen gelagert sein. Das können Sie ja nicht einfach so rumstehen lassen, weil das ist Wassergefährdungsklasse 1.
Und 50 vorhandene Wannen für Gefahrstoffe mussten durch exakt solche ersetzt werden. Kosten pro Wanne 3.200 Euro. Ein Umweltmanagementbeauftragter muss zudem die verschiedenen Standorte alle 2 Wochen kontrollieren und protokollieren.
Magst du mir mal kurz die Schulungsnachweise für die hygienisch beauftragten Personen mal rausholen?
Eigentlich gehören Akten gar nicht zu seinem Beruf. Julian Lehmberg ist Fertigungsleiter in der Spritzgießerei. Als Umweltmanagementbeauftragter widmete er rund 20% seiner Zeit für Schulungen, Gefahrenstoffkataster, Abfallbilanzen, neue Vorschriften oder die Überprüfung von Kühlwasser.
Es gibt auch diverse Themen, wo ich sagen muss, das fordert uns, das belastet uns personell. Schulungen für hygienisch beauftragte Personen, alle 2 Wochen Untersuchungen von Kühlwasser, obwohl wir alle 3 Monate durch ein akkreditiertes Labor extern das Wasser überprüfen lassen müssen. Das sind Themen, das ist einfach zu umfangreich für so ein mittelständisches Unternehmen.
170 Mitarbeiter sind in Soltau. Ein zu kleiner Betrieb, um extra Personal für bürokratische Vorgaben einzustellen. Stattdessen wird ein Teil der Mitarbeiter entsprechend geschult.
Wir haben 17 Beauftragte bei uns in der Firma. Wir haben den Strahlenschutzbeauftragten, wir haben Laserbeauftragten, wir haben Leiterbeauftragten. Also ich weiß langsam nicht mehr, wie wir das alles handeln sollen. Es ist auch die Zeit, die einfach gebunden wird. Ich kann mich nicht um neue Kunden kümmern, ich kann mich nicht um Innovationen kümmern, um Prozessoptimierung.
G.A. Röders hat eine Exportquote von etwa 70%. Im internationalen Wettbewerb bedeuten die vielen Vorgaben einen klaren Standortnachteil. Hinzu kommen langwierige Genehmigungsverfahren, strittige Auslegungen von Vorschriften. Für Innovationen brauchen sie oft einen langen Atem. Andreas Röders weiß, Bürokratie ist notwendig. Er wünscht sich aber...
Der Staat muss einfach, wenn er ein Gesetz erlässt, dann darf er nicht so detaillierte Vorgaben machen, wie das jetzt alles umzusetzen ist, mit Dokumentationspflichten und allem drum und dran. Sondern er muss dann einfach seinen Bürgern vertrauen, seinen Unternehmern vertrauen, dass sie das richtig umsetzen.
Weniger Vorgaben, mehr Vertrauen. So sei es deutlich einfacher, die nächsten 212 Jahre G.A. Röders in Soltau zu sichern.
Ja, Bürokratieabbau, wie es so schön heißt. Kann man das eigentlich in Zahlen irgendwie unterfüttern, wie sehr Bürokratie die deutsche Wirtschaft lähmt?
Nein, es ist schon ein ganz gewaltiger Kostenfaktor für die Unternehmen, die wirklich sehr viele Arbeitsstunden da investieren. Das ist etwas, was zugenommen hat über die letzten Jahre, weil immer wieder neue Vorschriften dazukommen.
Das liegt auch einfach, sich, weil jede Partei sagt ja, Bürokratieabbau ist unser erstes Ziel. Genau.
Das Problem liegt einfach daran, es kommen neue Technologien dazu. Und für jede neue Technologie gibt es dann auch wieder neue Vorschriften. Mhm. Und es werden ja nicht alte deswegen abgebaut. Und dann wird es auch immer komplizierter, weil die auch wechselseitig sich beeinflussen. Also es macht die Sache immer komplizierter. Ja.
Welche Rolle spielt die Europäische Union mit den Gesetzesvorschriften und die Übererfüllung dieser Vorgaben in Deutschland?
Man nennt das Goldplating. Goldplating, ja, genau. Also das ist in der Tat ein Riesenthema. Die Europäische Union gibt Dinge vor und grundsätzlich ist das auch eine gute Idee, dass das europaweit geregelt wird, weil das ja bedeutet, dass ich als Unternehmen, wenn ich hier tätig bin, auch weiß, ich kann überall nach den gleichen Vorschriften agieren. Das ist viel zu wenig der Fall. Also das könnte man noch besser machen. Aber dann kommt eben der deutsche Staat und setzt noch eins drauf und sagt, und bei uns aber noch mal besonders. Und wir haben dann auch das Thema, in den einzelnen Bundesländern ist es ja auch zum Teil sehr unterschiedlich geregelt. Das heißt, ich bin in einem Bundesland unterwegs und sagt der Datenschutzbeauftragte so und so. Und im anderen Bundesland ist es schon wieder anders. Also da macht man einfach zu viel des Guten.
Ich ahne schon, da ist so der erste Lösungsvorschlag von Ihnen, nämlich die Vereinheitlichung. Wie können man Bürokratie abbauen? Wie ist Ihr Vorschlag?
In der Tat. Also vereinheitlichen ist das eine. Und das ist in dem Vorspann ja jetzt auch gerade schon angeklungen, nicht unbedingt immer alles genau vorschreiben, sondern einfach das Ziel vorgeben. Also man muss ja sagen, wir wollen ja etwas damit erreichen. Wir wollen zum Beispiel Sicherheit, wir wollen Produkte, die wir nutzen. Wir sollen sicher sein, Qualität. Wir wollen, dass die Lebensmittel gesund sind, dass wir uns nicht vergiften dran. Also all solche Dinge sind ja vorgesehen und die wollen wir auch haben. Aber jetzt genau die einzelnen Schritte, wie man das erreicht, das musste man nicht immer vorschreiben. Man müsste sagen, das und das wollen wir erreichen. Und dann müsste es auch zum Teil im Spielraum der Unternehmen liegen, wie sie das konkret machen.
Das ist ja auch eine Wettbewerbssituation. Also wer das bessere Produkt anbietet, das gesündere Produkt anbietet, kann möglicherweise mehr Kundschaft generieren. Und insofern wird der Wettbewerb das auch regeln.
Das Problem ist nur, die Menschen haben sich so drauf eingestellt, dass alles geklärt ist, dass sie alles, ohne überhaupt nur hinzuschauen, alles nutzen können und dass da nie auch nur irgendeine Gefahr besteht. Dass sobald etwas passiert, das sofort heißt, ja, wieso ist das nicht geregelt worden? Ja. Genau das ist dann das Problem. Dann gibt es hier einen Unfall oder da gibt es ein Feuer und dann heißt es, warum ist das nicht genau geregelt worden? Und an der Stelle muss man sagen, die Verantwortung müsste eigentlich sein, ich bin dafür verantwortlich, ich kümmere mich drum, aber ich schreibe nicht alles vor.
Deutschland ist Exportnation. Da können wir möglicherweise bald von Vergangenheit sprechen. Ann-Britt Backenbühl mit einem konkreten Beispiel.
Diese Anlage kommt schon bald tausende Kilometer weit weg zum Einsatz. Ein Industrieofen, gebaut im niedersächsischen Lilienthal für einen Kunden aus Saudi-Arabien. Wert rund 1 Million Euro.
Für uns schon eines der größeren Projekte. Wir haben noch größere gehabt, aber sowohl Kundenstruktur als auch der technische Verlauf ist super und bin ganz froh und dankbar.
Der Familienbetrieb Navatherm ist auf Industrieöfen spezialisiert. Ein sogenannter Hidden Champion, deutscher Mittelstand. Knapp 70% der hochspezialisierten Anlagen gehen ins Ausland, in mehr als 120 Länder.
Bei innovativen Prozessen, in industriellen Fertigungsprozessen benötigt man an irgendeiner Stelle irgendwann Hitze. Und das heißt, Industrieöfen spielen quasi in allen industriellen Prozessen eine Rolle.
Ihre Kundschaft? Die Flugzeug- und Luxusuhrenindustrie, die Rüstungsproduktion, der Maschinenbau. Breit gestreut. Doch die Rahmenbedingungen des Weltmarkts verschlechtern sich seit einiger Zeit.
In den letzten Jahren haben wir tatsächlich aber das Thema, dass wir zunehmend Wettbewerb aus Ländern haben, die ursprünglich Absatzmarkt von uns waren und die heute tatsächlich auch Wettbewerbssituationen für uns darstellen, zum Beispiel in China.
Viele deutsche Unternehmen haben wie Tim Grother über Jahre hinweg gute Geschäfte mit China gemacht. Doch heimische Anbieter verkaufen inzwischen ähnliche Technik, oft zu günstigeren Preisen. Oliver Richtberg ist Außenwirtschaftsexperte beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Er weiß, auch geopolitische Spannungen beeinflussen derzeit die Exporte seiner Branche.
In den USA ist die Entwicklung ganz klar darauf zurückzuführen, auf die Zölle von Präsident Donald Trump. Was die Zölle machen, ist, sie bringen eine extreme Unsicherheit ins Geschäft und Unternehmen kaufen keine Maschinen, wenn sie unsicher sind.
Die Antwort auf die US-Maßnahmen sind zum Teil ja auch in anderen Ländern wieder spürbar, ne? Die dann wiederum ihre Industrien supporten, um dagegen zu halten. Und das ist tatsächlich derzeit eine besondere Herausforderung für uns.
Deutschlands Außenhandel ist weltweit verzweigt. Besonders wichtig sind die Nachbarländer in Europa. Frankreich, die Niederlande, Polen. Weltweit betrachtet gelten die USA und China als zentrale Märkte. Der Maschinenbau zählt zu den deutschen Schlüsselindustrien. Mehr als 80% der Anlagen gehen ins Ausland. Im vergangenen Jahr ging der Export jedoch um 2% zurück. Schwächelt die Branche, schlägt sich das auf die gesamtdeutsche Exportwirtschaft nieder. Zwar bleibt Deutschland eine der größten exportierenden Nationen der Welt, doch die Dynamik hat spürbar nachgelassen. Nach der Erholung infolge der Pandemie stagnieren die Ausfuhren. Auch für das kommende Jahr rechnen Verbände nur mit einem schwachen Wachstum.
Durch den Iran-Krieg jetzt, der einfach wieder sehr, sehr viel Unsicherheit bringt in die Weltwirtschaft, sehen wir leider nicht mehr so positiv in die Zukunft, hoffen aber, dass es zumindest nicht schlechter wird.
Innovationen vorantreiben, neue Märkte erschließen, das ist die Strategie von Tim Grother für die Zukunft von Nabatherm.
Wir sind optimistisch, dass trotz Unwuchten im Handel eine große, große Chance besteht, trotzdem internationales Geschäft zu machen.
Sein Unternehmen habe aktuell eine gute Marktposition. Doch für viele andere entscheidet sich wohl gerade, ob ihre Produkte künftig weltweit noch gefragt bleiben.
Ja, Stichwort Wissen ausverkauft auch. Welche Fehler hat die deutsche Wirtschaft selber gemacht in der Vergangenheit?
Sie hat ihre Produkte verkauft, ganz viel nach China. Das war ein extrem lukrativer Markt und hat unterschätzt, dass sie natürlich auch aufholen, dass sie zum Teil nachmachen und auf die Weise dann diese Produkte schon irgendwann selbst produzieren können. Vor allen Dingen, dass sie aber auch selber kreativ sind. Das hat man wirklich unterschätzt. Man hat gedacht, die können nur nachmachen. Aber inzwischen sind die uns sogar voraus, bei der Elektromobilität beispielsweise, bei der Batterieherstellung. Da haben die uns inzwischen überholt. Und das hat man nicht ernst genommen, das hat man gar nicht erwartet. Und jetzt steht man vor der Situation, dass man noch weiterhin auf seine alten Geschäftsmodelle setzt. Man setzt immer noch drauf, dass man das Verbrennerauto dahin verkauft und ist erst viel zu spät in die Gänge gekommen, um dann selber mit diesen neuen Technologien voranzumachen.
Hat man denn überhaupt eine Chance, ein Elektroauto nach China zu, als Beispiel, als China zu exportieren? Weil, also ich meine, vom Gefühl, Sie haben es eben selber gesagt, die bauen die viel besseren Elektroautos.
Ja, sie bauen vor allem die sehr viel günstigeren. Ja. Also im Premium-Segment hat man die Chance immer noch, aber da ist man einfach jetzt ein bisschen hinterher. Das hätte man sehr viel früher machen müssen. Man hat auch unterschätzt, welche wichtige Rolle Software spielt, dass letztlich Autos inzwischen Computer auf Rädern sind. Und da wird die nächste Generation von den selbstfahrenden Autos eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wiederum etwas, was wir bisher viel zu wenig vorangetrieben haben. Da ist auch die Regulierung im Weg, aber da sind uns einfach die Chinesen schon mal voraus, die Amerikaner sind uns voraus. Und das wäre eigentlich das, was man jetzt machen muss. Immer gleich auf die übernächste Technologie setzen.
Ja. Stichwort Status quo erhalten, Innovationen verpennt, kann man so in etwa die Vergangenheit beschreiben?
Ja, in der Tat, es lief einfach zu gut. Wir hatten einfach ein toll funktionierendes Geschäftsmodell. Die Autos haben sich sehr gut verkauft und man hat nicht daran gedacht, schon gleich auf die Zukunft zu setzen.
Hätte da die Politik aktiver sein müssen, fördern und fordern?
Nein, was die Politik hätte machen müssen, ist, das nicht so zu unterstützen. Man hat ja eigentlich immer alles dafür getan, dass dieses Geschäftsmodell weiterläuft. Und das erleben wir ja momentan auch. Wenn wir momentan über das Verbrenner ausdiskutieren und erleben, dass die Automobilbranche sagt, wir hätten gerne weiter den Verbrenner auf dem Markt und die Politik sagt, ja, und wir setzen uns in Brüssel dafür ein, dass das auch weiterhin funktioniert, dann gibt man ja im Grunde gerade den Unternehmen den Freibrief, weiter so zu machen. Und das ist für den Moment vielleicht okay, aber das heißt einfach, in 20 Jahren haben wir ganz
verloren. Auf der anderen Seite befürchten natürlich viele Menschen, man kann ja auch beim Verbrenner kann man ja auch Innovationen mit einführen, also Stichwort E-Fuels etc. Gibt ja auch Innovationen. Wenn man nicht auf den Verbrenner setzt, dann kaufen die Deutschen nur noch chinesische Elektroautos, weil die günstiger sind und offensichtlich qualitativ auch sehr aufgeholt haben.
Ne? Naja, das heißt einfach, wir müssen selber die Autos günstiger bauen. Und das kommt ja auch allmählich. Es kommt halt einfach ein bisschen spät. Und das ist ja aber auch nicht der einzige Markt. Also wir müssen natürlich auch beim Maschinenbau schauen. Wir müssen schauen, dass wir jetzt zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz richtig voranmachen. Da sind uns auch gerade die Amerikaner ein ganzes Stück voraus. Wir hätten die Chance, wir haben tolle Industriedaten, mit denen könnten wir tolle Sachen machen. Aber das muss jetzt einfach auch sehr schnell passieren.
Wo sehen Sie, ich sag mal Stichwort andere Weltordnung. Wir haben wieder eine Zeit der Großmächte, Amerika, Russland, China, vielleicht noch der afrikanische Markt, vielleicht noch Indien. Wo sehen Sie Chancen für die deutsche Wirtschaft?
Also so schlimm es ist, ich sehe Chancen bei der Rüstungsindustrie, denn wir müssen unabhängiger werden.
Wie nachhaltig ist Rüstungsindustrie? Wertschöpfend?
Es ist natürlich so, ein Panzer, den ich baue, das ist nicht das Gleiche.
Keine Wertschöpfung.
Das ist nicht, also das ist erstmal Wertschöpfung, aber es ist nicht das Gleiche wie ein Haus, das ich hinstelle, in dem ich wohnen kann. Also man muss die Hoffnung ja haben, dass man diesen Panzer nie nutzen wird. Trotzdem ist es im Moment für die Industrie natürlich schon ein Bereich, in dem sie gerade expandiert, wo auch Arbeitsplätze neu aufgebaut werden. Und gleichzeitig lernt man ja auch dann wiederum etwas über die Technologie. Also gerade künstliche Intelligenz spielt auch da eine wichtige Rolle. Für die Drohnenherstellung beispielsweise ist das ein ganz wichtiger Faktor. Das ist also der Bereich, wo man auch wirklich schauen muss, dass man in die neuen Technologien reingeht.
Was ist mit dem Binnenmarkt Europa, wenn man sich mal komplett abkoppelt von äußeren Großmächten? Ja. Ich meine, Europa hat ja auch eine große Zahl an Bevölkerung. Das heißt, das ist ja auch ein großer Binnenmarkt.
Den wir viel zu wenig nutzen. Also wir nutzen ihn, aber wir könnten ihn noch viel mehr nutzen. Es gibt Berechnungen, die sagen, wir haben innerhalb von Europa immer noch implizite Zölle, also etwas, was wie Zölle funktioniert, in Höhe von 44% für Waren, in Höhe von 110% für Dienstleistungen. Also was meine ich damit? Zum Beispiel, dass wir unterschiedliche Verpackungsvorschriften haben, dass da unterschiedliche Sachen draufstehen müssen. Und das heißt, ich kann eben nicht hier was produzieren und das dann gleich nach Frankreich liefern, da muss ich schon wieder was anderes machen. Wenn man das vereinheitlichen würde, dann hätte man hier schon gleich sehr viel mehr Austauschmöglichkeiten. Für Dienstleistungen ganz wichtig, für Finanzdienstleistungen. Da schotten wir uns immer noch zu sehr ab. Jeder versichert sich lieber bei seinem heimischen Versicherer. Das könnte aber viel mehr Wettbewerb geben, wenn wir das länderübergreifend machen würden.
Ein noch wichtiges Thema, was wir besprechen möchten, die Rente. Da soll sich einiges ändern. Verschiedene Vorschläge geistern durch die Medien. Christoph Hemker mit Mitarbeitern im Schweriner Zoo.
Ist gut.
Sabrina Höft, Biologin und Kuratorin im Zoo Schwerin. Die Rentenprognose der 41-Jährigen sieht nach heutigem Stand so aus.
Mit 27 praktisch ins Arbeitsleben gestartet. Und nach heutigem Kenntnisstand werde ich dann mit 67 dann in Rente gehen, wenn sich nichts ändert. Das macht dann also 40 Beitragsjahre.
Aus der Politik werden die Stimmen lauter, die einen längeren Verbleib im Berufsleben fordern.
Wir wollen und wir müssen in diesem Lande länger arbeiten und wir gehen damit zunächst den Weg der Freiwilligkeit und guter steuerlicher Anreize, dies auch zu tun.
Die Aktivrente ist bereits in Kraft. Weitere Maßnahmen sind geplant. SPD-Chef Lars Klingbeil überlegt, den Renteneintritt ausschließlich an die Beitragsjahre zu koppeln. 45 stehen im Raum.
Wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen.
Mein Beruf ist tatsächlich eher Schreibtischtätigkeit. Also ich gehe mal davon aus, dass ich das wahrscheinlich mit 72 auch noch kann. Aber wenn ich mir gerade vorstelle, zum Beispiel im Tierpflegerbereich oder sowas, also mit 72 weiß ich nicht, ob man das körperlich tatsächlich noch in einigen Bereichen einfach schafft.
Er ist noch jung und stark. Marian Münder, 24 Jahre alt, nach dem Abitur und freiwilligem ökologischen Jahr, Tierpfleger im dritten Ausbildungsjahr.
Ich habe tatsächlich schon mal so einen Bescheid gekriegt, wie viel ich Stand jetzt sozusagen ausbezahlt bekommen würde. Es war nicht ganz so viel. Wann wurde mir, glaube ich, noch nicht gesagt.
Nach 45 Beitragsjahren wäre er 66. Was meint er zu den Akademikern in seinem Alter, die noch nicht in die Rente einzahlen und somit deutlich später auf 45 Beitragsjahre kommen?
Tatsächlich habe ich in meinem Umfeld ziemlich viele Freunde, die ein Studium machen. Und auch wenn es immer heißt, so Studienjahre sind dann irgendwie sehr lau und eigentlich macht man da nicht so viel. Ich weiß von denen, dass die sehr viel machen. Die machen auch nebenher dann manchmal vielleicht irgendwie einen kleinen Minijob oder sowas. Also sie sind auch berufstätig. Deswegen finde ich persönlich das einfach nicht so eine faire Idee irgendwie.
Seit Januar tagt die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission. Ende Juni soll sie den Bericht vorlegen. Ein höheres Renteneintrittsalter könnte Teil der Empfehlungen sein.
Länger arbeiten hört sich gut an. Für jemanden, der ganz jung ist, für manch einen, der jetzt Mitte, Ende 50 ist, der vielleicht schon geliebäugelt hat, vielleicht etwas eher in den Ruhestand zu gehen, für den ist das eine grundlegende Veränderung. Also da darf sich keiner täuschen.
Im Schweriner Zoo ist die Gymnasiallehrerin Lisa Stötzner mit Freundinnen und Kindern unterwegs.
Das wird mich auf Garantie betreffen, also da gehe ich stark von aus, ja. Ob ich davon begeistert bin, ist eine andere Sache. Ja, wenn man das sieht, wie die Kollegen jetzt mit 63 die oder 64, die jetzt in Rente gehen, die sind ja auch am Ende ihrer Kräfte, sag ich mal. Und wenn wir dann noch länger arbeiten sollen, das ist ja ein bisschen beängstigend.
Ein möglicher Ansatz, die Differenzierung nach Berufen.
Einer, der jetzt im Büro arbeitet, der kann durchaus ohne Probleme bis 67 arbeiten. Einer, der jetzt Fliesen verlegt, der wahrscheinlich eher nicht. Und da sind die 45 Jahre dann halt unverhältnismäßig.
Wie sehr kann man überhaupt differenzieren? Wie gesund ist der Beitragszahler noch über 60? Was ist zumutbar, was nicht? In der großen Rentenstrukturreform soll das künftige Renteneintrittsalter geregelt sein. Viel Arbeit also, die der Regierung noch bevorsteht.
Ich glaube, auf eine Sache können wir uns auf jeden Fall einigen. Junge Leute sollten rechtzeitig daran denken, für die Rente irgendwas zur Seite zu legen.
Ja, das ist ganz sicher so. Die Vorstellung, dass man nur von seiner gesetzlichen Rente später leben kann, die ist schon seit 20 Jahren nicht mehr richtig. Also das ist schon seitdem klar. Man muss schauen, vielleicht Betriebsrente, das wäre sehr schön. Aber auf jeden Fall muss man auch was selber gespart haben.
Und jetzt schauen wir uns mal an, was Friedrich Merz, der Kanzler, gesagt hat, gerade erst kürzlich, Stichwort Basisrente.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Es müssen kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung hinzutreten. Und zwar in weit größerem Umfang, als wir sie gegenwärtig weitgehend auf der Basis von Freiwilligkeit haben.
Ja, ist das die bittere Wahrheit, die der Kanzler da ausgesprochen hat, diese Basisversorgung? Oder ist das etwas, wie die SPD sagt, da würde ich auf keinen Fall mitgehen?
Also Basisversorgung klingt sehr hart, aber es ist offensichtlich so, dass allein die gesetzliche Rente nicht reichen wird. Dass, selbst bei dem aktuellen Niveau ist das ein großer Einschnitt für die Menschen. Und gleichzeitig ist auch klar, natürlich muss man selber sparen, denn man hat ja nicht mehr so viele Kinder, dass das dann später mit dem Umlageverfahren finanziert werden kann. Das haben wir übrigens schon seit 50 Jahren nicht, schon seit den 70er Jahren.
Norbert Blüm lag komplett falsch.
Haben wir weniger Kinder, genau, als wir bräuchten, um das Umlagesystem stabil zu halten. Und so viel Zuwanderung werden wir nie haben, um das auszugleichen. Insofern also, ja, man muss selber sparen.
Die Rentenkommission tagt und arbeitet Vorschläge aus. Welche Vorschläge würden Sie da gerne sehen?
Also natürlich müssen wir das Renteneintrittsalter etwas anheben. Auch das ist offensichtlich, wenn ich an meine eigenen Großeltern denke, die sind nicht älter als 65 geworden. Meine Eltern sind über 90 geworden. Das ist jetzt extrem vielleicht, ja. Aber im statistischen Durchschnitt ist es so, dass die Menschen heute 8 Jahre länger Renteneinkünfte beziehen. Das muss irgendjemand finanzieren. Also länger arbeiten, die Rentenanstiege etwas
für
begrenzen.
Für alle gleich länger arbeiten?
Das kann man differenzieren.
Das ist ja schon ein wichtiges Thema.
Ja, also man kann natürlich schauen, auf welchen Beruf, also welche Berufe die Leute haben. Aber gleichzeitig ist es ja so, wer wirklich in einem körperlich sehr anstrengenden Beruf ist, macht das normalerweise gar nicht bis zum Renteneintrittsalter, sondern wechselt dann vorher schon. Also man muss nicht bis 70 aufs Dach steigen, um da als Dachdecker zu arbeiten. Die meisten werden dann vorher schon wechseln. Das heißt, an der Stelle kann man drüber nachdenken. Man kann, wie gesagt, den Rentenanstieg etwas begrenzen. Bisher geht es über die Löhne. Aber wenn man das jetzt nur noch mit der Inflation machen würde, dann würde man auch das schon deutlich abschwächen können.
Was ist mit der privaten Vorsorge? Ein Nebenstrang mit der privaten Vorsorge, die vielleicht steuerlich auch gefördert wird oder in irgendeiner Art und Weise gefördert wird?
Genau, das hatte man mit der Riester-Rente ja schon versucht. Das war leider sehr schlecht aufgesetzt, sodass da die Renditen wirklich sehr schlecht waren. Jetzt soll das ja neu aufgesetzt werden mit dem Altersvorsorgedepot. Und das könnte dann in der Tat genau die Lösung sein, Es ist einfach wichtig, das aktienbasiert zu machen, aber so, dass das einigermaßen gut diversifiziert ist und dass die Gebühren vor allen Dingen sehr niedrig sind. Die Gebühren waren viel zu hoch bei der Riester-Rente. Insofern bisher schlecht, aber das kann man verbessern und das wird jetzt auch passieren.
Da ist auch ein bisschen Mut der deutschen Bevölkerung gefragt.
Es ist Aufklärung gefragt. Ja. Also viele haben bisher noch wirklich große Angst vor dem Aktienmarkt, weil sie denken, das ist ja alles unsicher, das kann ja auch alles verloren gehen. Aber in der längeren Entwicklung ist das einfach gar nicht der Fall. Also wir sehen da sehr hohe Renditen. Wir sehen, die Schweden haben uns das vorgemacht. Die haben vor 20 Jahren auf ein solches System umgestellt. Das heißt, das dazu getan und die Renditen sind wirklich sehr hoch. Die Leute haben 9-10% Renditen pro Jahr. Und das ist einfach so viel mehr, als ich auf dem Sparkonto habe. Da haben die wirklich den richtigen Schritt gemacht. Wäre wichtig, dass wir das jetzt auch tun.
Frau Professor Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute Abend bei uns waren.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sage ich Tittenherz, ahnen Sie, dass morgen Schriftstellerin Cornelia Funke zu uns kommt. Es gibt Neues, und zwar vor allem aus der Toskana. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss.